Die Forschungsergebnisse der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts zeigen uns, dass es keine Materie im Ruhezustand gibt, wie die Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts angenommen hatten. Im subatomaren Bereich spielt sich, unseren Sinnen verborgen, ein ständiges, blitzschnelles, katastrophenartiges, geheimnisvolles Geschehen der Vernichtung und Erzeugung ab, an dessen Ende schließlich stabile Elementarteilchen stehen. Aus einem kaum fassbaren chaotischen Prozess entsteht die Materie. Diese Vorgänge, die bis heute noch nicht annähernd geklärt und erkannt sind, hat Lorber vor mehr als 100 Jahren in geradezu spektakulärer Weise durch seine Niederschrift, die ihm durch das innere Wort zukam, vorweggenommen. Mit knappen Worten wird in der Neuoffenbarung zusammenfassend auf diese geheimnisvollen Schöpfungsvorgänge hingewiesen, denen die Leser des 19. Jahrhunderts schwerlich irgendein Verständnis abgewinnen konnten. Es heißt dort, wo ihr mit euren Augen wenig oder nichts erblickt, da gehen gar große Dinge vor sich, und es ist so, wie einst ein Weiser sagte, in Klammern gemeint ist Shakespeare, der Verfasser, zwischen der Erde und der Sonne gehen Dinge vor sich, von denen sich die menschliche Vernunft nichts träumen lässt. In Klammern, Erde und Mond, Seite 85. Im Zuge der vielfältigen Umwandlungen der Elementarteilchen existieren am Ende schließlich, wie bereits erwähnt, Teilchen, deren Lebensdauer begrenzt ist. Dass die im Atomkern vorhandenen Protonen und Neutronen nicht auch zerfallen, ist einer entdeckten ungewöhnlich starken Austauschkraft zu verdanken, die auch Wechselwirkung genannt wird. Der Begriff Wechselwirkung spielt in den naturkundlichen Betrachtungen der Neuoffenbarung eine ebenso bedeutende Rolle wie in der heutigen Kernphysik. Wir werden darauf noch ausführlicher zu sprechen kommen. Zur Zeit Lorbers kannte man den Begriff Wechselwirkung im Zusammenhang mit der Vernichtung und Erzeugung noch nicht. Auch waren die Elementarteilchen noch gänzlich unbekannt. Was ist nun Wechselwirkung? Ford beantwortet diese Frage wie folgt. Alle gewöhnlichen Kräfte, bei denen ein Gegenstand von einem anderen angezogen wird, sind Wechselwirkungen. Ebenso ist der Zerfall eines instabilen Elementarteilchens der Ausdruck der Wechselwirkung. Die Hülle und der Kern des Atoms werden durch die elektromagnetische Wechselwirkung zusammengehalten. Diese Kraft ist aber zu schwach, um die beiden Kernteile, das Proton und das Neutron, zusammenzuhalten. Es muss also noch eine andere Kraft geben, die 100-mal stärker ist als die elektromagnetische Kraft. Professor Hideki Yukawa konnte im Jahre 1935 durch Berechnungen voraussagen, dass es ein bestimmtes Elementarteilchen geben müsse, das blitzschnell zwischen den Protonen und Neutronen hin und her pendelt, sodass durch diesen schnellen Rhythmus die Protonen und Neutronen keine Zeit finden würden, sich abzustoßen. Dieses Teilchen wurde 12 Jahre später tatsächlich in der kosmischen Strahlung gefunden und Pi-Meson oder auch Pion genannt. Es rast innerhalb einer Sekunde 5 mal 10 hoch 17, in Klammern also beinahe eine Trillion Mal, zwischen den Protonen und Neutronen hin und her. Wie allerdings die Wechselwirkung diese Kraft bewirkt, ist der Vorstellung der Kernphysiker kaum zugänglich. Das ist auch nicht möglich, denn die Ursache der Wirkung der Anziehungskraft ist nach den Kundgaben Lorbers metaphysischer Art. In der Neuoffenbarung ist hierzu bemerkt: Meine Willenskraft ist dasjenige große Band, das alle Weltkörper aneinander bindet und sie alle um und durcheinander trägt, so ist eben mein Wille zugleich der Grundstoff aller Dinge. In Klammern, Erde und Mond, Seite 250. Weil der Stoff letzten Endes geistigen Ursprungs ist, müssen die Wissenschaftler, trotz des tiefen Eindringens in die Welt der Atom- und Elementarteilchen, zugeben, dass sie den Stoff in seinem eigentlichen Wesen immer noch nicht erkannt haben. Bis zur Entdeckung der Atom- und Elementarteilchen im 20. Jahrhundert bestand bei den Wissenschaftlern die Auffassung, dass der Stoff unbeweglich erstarrt ist, wie es der Augenschein erkennen lässt. Niemand ahnte im 19. Jahrhundert, dass in jedem Stein, Holz oder Eisen, unerkannt von unseren Sinnen, eine turbulente Bewegung herrscht. Heute wissen wir, die Protone im Kern des Atoms müssen als Zentrum fortgesetzter Aktivitäten angesehen werden. Die Protonen schwingen mit Frequenzen von ungefähr 10 hoch 20 in der Sekunde, in Klammern 100 Trillionen Mal in einer Sekunde, der Verfasser. Jedes Molekül, ja überhaupt jedes Partikelchen, übt Schwingungen aus. In der Neuoffenbarung ist dazu Folgendes gesagt: Auch in der scheinbar festen Materie ist ebenfalls keine Ruhe. Auch in ihr regt sich alles, und zwar mit einer Schnelligkeit, die kein menschlicher Sinn erfassen kann. In Klammern Schöpfungsgeheimnisse, Seite 185. Dem geistigen Auge zeigt sich dort ein fieberhaftes Regen, wo Ruhe scheint. Das fieberhafte Regen wird in der wissenschaftlichen Literatur heute wie folgt beschrieben: Die Frequenz des roten Lichtes erreicht ungefähr 400 Billionen Schwingungen in der Sekunde. Die mittlere Schwingungszahl des sichtbaren weißen Lichtes liegt bei 600 Billionen Schwingungen und violettes Licht erreicht sogar mehr als 800 Billionen Schwingungen in der Sekunde. Die Feststellung der Wissenschaft, dass rotes, weißes und violettes Licht durch unterschiedliche billionenfache Schwingungen in der Sekunde entsteht, nimmt die Neuoffenbarung ebenfalls wie folgt vorweg: Licht entsteht durch Vibration der Atome. Die Farben entstehen ebenfalls durch billionenmaliges Vibrieren der Materie, und je nach Anzahl dieser Vibration werden euren Augen die Farben sichtbar. In Klammern Schöpfungsgeheimnisse, Seite 195. Kann man bei objektiver Betrachtung des Phänomens dieser Kundgaben annehmen, dass der Autor dieses präzise Wissen um die gezeigten verschiedensten geheimnisvollen Vorgänge in der subatomaren Welt aus seinem Gehirnverstand genommen hat, zu einer Zeit, wo dies alles noch gänzlich unbekannt war? Die Leistungen der Wissenschaft sind zwar bewundernswürdig, aber die Gelehrten sind jetzt an einem Grenzgebiet angelangt, das für sie undurchdringlich ist. Mit den riesigen Teilchenbeschleunigern, den Synchrotronen, Betadronen und Zyklotronen, die bis zu 400 Milliarden Elektronenvolt entwickeln, ist das, was hinter der Materie steht, nicht zu ergründen. Wir haben nicht die leiseste Ahnung, sagt Musard, was die Essenz der Wellen und Schwingungen ist. Die Wissenschaft lehrt uns, dass sie ein Energieäquivalent für unerschaffene Materie beinhalten. Sie sind für uns ebenso transzendental wie die menschliche Seele. Hier gelangt die moderne Wissenschaft in unmittelbare Nähe der Neuoffenbarung. An mehreren Stellen des Werkes wird auf den Irrweg der materialistischen Wissenschaft hingewiesen. Unter anderem wird ausgeführt: Das, was die Gelehrten beobachten, sind lauter grobe Prozesse in den Retorten und Destillierapparaten. Sie sehen wohl eine große Konsequenz, begreifen sie aber nicht. Den Geist wollen sie nicht finden. In Klammern Lebensgeheimnisse, Seite 80 folgende. Sie wollen keinen Gesetzgeber anerkennen, wenngleich sie bei jedem Schritt auf seine Spuren stoßen. Wären sie vorurteilsfrei, könnten sie denselben gewiss nicht leugnen. In Klammern Schöpfungsgeheimnisse, Seite 35. So legen sie den Stoffen die Intelligenz bei und sagen, sie folgen nur diesem und jenem Impuls, wie sie selbst der eigenen materialistischen Vorstellung, das heißt der des Irrwahns, folgen. In Klammern Lebensgeheimnisse, Seite 81. Aber das Leben ist geistig, und da hilft kein Mikroskop, um dasselbe in seiner Wirkungssphäre zu belauschen. In Klammern Himmelsgabenband 1, Seite 94.